Willkommen zu einer neuen Folge Artist on Air. Heute mit dem Seriengründer und aktuell Co-Founder von Beam AI, Jonas Dietzun. In dieser Folge geht es um Hyperscaling, Seriengründung und AI Agents. Ein absolutes Hot Topic gerade und der Jonas hat angefangen, wie Cappies zu verkaufen auf den New Fucking York oder Lost Fucking Angels Stand. Sein erstes kleines Startup war dann aber halt auch in extrem erfolgreichen Ventures wie der Razer Group irgendwie sehr stark beteiligt und hat gesehen, wie andere Firmen von null auf über 100 Mitarbeitern in kürzester Zeit, also wenigen Monaten, skalieren können. Jetzt ist er unterwegs mit Beam AI und hat da, wir haben seit über einem Jahr sprechen wir und hat halt wirklich lange am Produkt gebaut. Jetzt ist er seit kurzem, also wenigen Monaten live mit dem Produkt und im Verkauf ist auf dem besten Weg zu 1 Million ARR, sagt er mir im Podcast, und will nächstes Jahr 10 Millionen ARR machen. Das ist der Speed, mit dem Jonas unterwegs ist. Ich finde es einen extrem spannenden Podcast, wie AI Agents. Das sind im Endeffekt Software, die Prozessautomatisierung macht, die einfache White-Color-Jobs irgendwie übernehmen kann, ersetzen kann oder nachbilden kann. Jonas sagt im Podcast, dass sie teilweise 80-Mann-Teams in Enterprise-Firmen komplett ersetzen mit der Software. Das, was das für einen Impact hat, will man sich gar nicht ausmalen, beziehungsweise sollte man sich ausmalen. Und das ist genau das, worüber wir diskutieren. Wo geht die Reise hin? Nicht nur für Beam AI, sondern vor allem, wie entwickelt sich diese ganze Welt um uns rum? Es ist mega, mega schnell. Und Jonas ist da am Zahn der Zeit, fliegt um die ganze Welt mit seiner Story, aber halt auch, um zu sehen, was sonst passiert. Ich fand es einen extrem kurzweiligen Podcast. Wünsche euch viel Spaß in den nächsten 45 Minuten mit Jonas Dietzun und mit mir, Matthias Ernst.
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
So, und bevor wir jetzt in den Podcast gehen, möchte ich euch unseren aktuellen Podcast-Partner Salesforce vorstellen. Ja, es könnte tatsächlich nicht passender sein in diesem Podcast, denn es geht um AI Agents. Salesforce fragt, ob ihr eine neue Einnahmequelle erschließen und lernen wollt, wie ihr euren Sales Cycle um 20% verkürzen könnt. Die Antwort ist natürlich ja. Wie geht das? Salesforce lädt euch zu einem persönlichen Event in Berlin, München oder Kopenhagen ein, um mehr über ihr Partnerprogramm zu erfahren, eure Verkaufszyklus um 20% zu beschleunigen, die Infrastrukturkosten um 75% zu senken und die Zeit für Sicherheits- und Due Diligence-Prüfung um 80% zu reduzieren. Als Salesforce-Partner könnt ihr nicht nur 4 bis 10 Mal schneller auf den Markt kommen, sondern ihr profitiert auch von einer Vielzahl an Vorteilen, einschließlich des Zugangs zu einer Community von über 20 Millionen Trailblazern und 150.000 Kunden. Und das Wichtigste, ihr steht an der Spitze der AI Revolution. Verpasst also im November nicht Harnessing the Power of Autonomous AI. Das sind exklusive Salesforce In-Person-Events in München am 27. November und in Berlin am 28. November. Die Anmeldung findet ihr per Link in den Shownotes und entdeckt dort den größten Durchbruch von Salesforce in der AI-Technologie und lernt, wie ihr die Power der Salesforce-Plattform nutzen könnt, um Innovationen voranzutreiben, das Unternehmenswachstum zu fördern und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Und wie könnte es bei diesem Pod anders sein? Es geht um AI-Agents und Salesforce Agentforce. Da ich nach diesem Podcast mit Jonas tatsächlich super in dem Thema AI-Agents drin bin, versuche ich in dem Berlin-Event auch persönlich vorbeizuschauen. Vielleicht sehen wir uns dort. Und jetzt geht's rein in den Podcast. Hallo Jonas, willkommen im Podcast.
Hallo, freut mich, dass ich hier bin.
Und Jonas,
Du bist Co-Founder von Beam und damit irgendwie sehr, sehr tief drin in der ganzen AI-Thematik, was ich total spannend finde aktuell. Und deswegen freue ich mich, dass wir die Gelegenheit haben, dich hier heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Außerdem bist du viel zwischen New York und Deutschland hin und her unterwegs. Beachtliches Event-Portfolio auch, was ich da bei dir beachtet habe in den letzten Wochen. Also total cool, dass du dir die Zeit nimmst. Ihr macht mit Beam die Leading-Plattform für Agentic Process Automation. Vielleicht erklärst du mal mit eigenen Worten, was heißt das und was ist deine Rolle da?
Gerne. Was wir machen mit Beam AI ist, dass wir AI Agents bauen für Prozessautomatisierung. Ja, und man kann eigentlich verschiedene Blickwinkel oder verschiedene Perspektiven dieser AI Agents ganz gut erklären. Das eine ist, was wir machen, zu sagen, okay, wir bauen quasi sehr menschenähnliche AI. Ja, und dann gehen wir zu Firmen hin und sagen, hey, ihr habt vielleicht irgendwie ein Team, die momentan irgendwie bestimmte Sachen machen. Vielleicht habt ihr Probleme, irgendwie Leute einzustellen. Was wir machen ist, wir bauen euch quasi einen AI Agents als Mitarbeiter. Ja, der ähnlich wie Menschen diese Aufgaben lösen kann. Und dafür kann dieser Agent ja verschiedene Tools bedienen. Der hat eine gewisse Intelligenz, um Aufgaben auszuführen und vor allen Dingen auch sehr komplexe Workflows zu machen. Die andere Perspektive ist, dass wir es so ein bisschen aus so einer Prozessautomatisierungsperspektive sehen. Ja, man hatte irgendwie vorher RPA und es gab schon immer mal wieder verschiedene Ansätze, Sachen zu automatisieren. Und wir sagen, okay, wir nutzen diese Agents, um in Enterprises Aufgaben zu automatisieren. Ja, und jetzt hat man irgendwie die letzten Jahre viel über LLMs gehört. LLMs sind super cool, damit kann man sehr viel machen. Ja, aber wenn man das Ganze jetzt in einem Prozess machen will und sicherstellen will, dass es reliable und deterministisch ist, ja, dann muss man das eben nochmal mit ein paar anderen Sachen zusammenbringen und das machen wir. Ja, so dass wir sicherstellen können, dass diese Agents, wenn ich jetzt bestimmte Aufgabe 1000 Mal gebe, das auch immer 1000 Mal ähnlich machen. Ja.
Okay. Wir sind jetzt kein Large Enterprise, aber ich sage jetzt mal so aus der Artist Summit Welt, weil wir gerade das Event auch hatten, wenn du jetzt sagst, so was wie ein Ticket Refund Prozess, ja, dass irgendjemand sagt, hey, irgendwie meine Frau ist schwanger und jetzt kommt das Kind früher, ich würde gerne mein Geld wieder haben. Dann kann man den Agent so trainieren, dass er das vielleicht in irgendeiner Datenbank checkt, ob er überhaupt angemeldet ist, dass er dann halt sagt, okay, Kriterien sind erfüllt, irgendwie Refund-Voraussetzungen erfüllt und dann gehe ich in das nächste Tool rein und schicke ihm das Geld zurück und schreibe noch eine nette E-Mail, dass das jetzt alles läuft.
Genau so. Ziemlich gut beschrieben, ja. Also okay. Eigentlich anders gesagt, ja, also was jetzt gut funktioniert, sind alle so White-Collar-Jobs, ja, die jetzt nicht übermäßig kompliziert sind, ja, also vielleicht das ganze Event jetzt planen, das ist dann ein bisschen far-fetched, ja, das kann man zwar irgendwie anfangen, aber das funktioniert nicht so gut, aber gerade solche Aufgaben, wo man dann doch irgendwie einen gewissen Spielraum hat, ja, wie man die Entscheidung trifft, ja, oder dann auch irgendwie beides kombinieren muss, auf der einen Seite, dass man irgendwie Daten sich ziehen muss, Daten irgendwo reinschreiben muss und dann aber auch kommunizieren muss, das können diese Agents sehr gut.
Okay. Ich glaube, es gibt ein ganz gutes Bild. Vielleicht sagst du vorab, so als Teaser schon mal, in welcher Größenordnung seid ihr unterwegs? Also wie lange gibt es Beam AI und auf welchem Umsatzniveau, wie viele Kunden habt ihr? Also ein paar KPIs, dass man die Größe einordnen kann.
Genau, also wir haben so vor knapp anderthalb Jahren angefangen. Ja, ganz am Anfang war es noch so ein bisschen grobe Idee, ja, und war noch nicht so ganz klar, dass wir am Ende eher Agents bauen, beziehungsweise hieß es damals gar nicht so. Ne? Und dann haben wir am Anfang sehr viel Zeit darauf verwandt, einfach nur die Tech zu bauen. Ne? Und das ging jetzt eigentlich bis so letztes Jahr, bis Winter, ja, wo wir dann irgendwie mit unseren ersten Kunden angefangen haben zu arbeiten oder wir hatten unsere ersten Designpartner. Ja? Und jetzt gerade so in den letzten 3, 4, 5 Monaten geht es irgendwie auf der Go-to-Market-Seite irgendwie mehr und mehr vorwärts, ja, und jetzt wachsen wir irgendwie da auch recht schnell, ja. Insgesamt, also Ziel ist jetzt bis in den nächsten 2 Monaten irgendwie auf 1 Million ARR zu kommen, ja, das machen wir irgendwie auf der einen Seite mit Enterprise-Kunden und Mittelstand, ja, genau, und da haben wir jetzt irgendwie einige interessante Companies, mit denen wir arbeiten, von irgendwie so Großkonzernen wie Touchy, ja, bis irgendwie so typischen deutschen Mittelstand, ja, wo wir irgendwie in verschiedenen Arten und Weisen und Prozessen helfen.
Genau, also schon einer von eher unseren Early-Stage-Podcast-Gästen hier, was Beam AI angeht. Allerdings hast du ja schon ein bisschen Historie mitgebracht. Also es ist jetzt nicht deine erste Firma, deswegen finde ich es umso spannender. Die Intro kam übrigens auch hier vom Robin Haag von Robin Capital vor einem Jahr. Ne? Deswegen Shoutout an Robin, danke dafür. Immer spannende Leute, die hier ins Ökosystem gespielt werden. Aber wenn man sich jetzt so deine Vita anguckt, dann muss ich die ein bisschen zusammenfassen, sonst bräuchten wir 2 Podcasts, aber du hast irgendwie TU München studiert, CDTM, auch so ein klassisches Keyword hier, bist dann nach New York gegangen, Columbia University, Columbia Business School, ja, und hast da dann angefangen mit deinem Gründergehen, hast mal angefangen, irgendwie Cappies zu drücken, auf dem fucking draufsteht, ja, irgendwie New Fucking York, glaube ich, oder Los Fucking Angeles, so, wenn ich das gesehen habe.
Möglich.
Jonas, ein kleines Fashion-Projekt, also die klassische Grundlage für ein AI B2B SaaS, Gründung später. Sag mal, wie kam das und wie wichtig schätzt du das jetzt ex post ein, damals so neben der Business School schon mal eine kleine Spaßprojektfirma gegründet zu haben?
Also mit Gründen ist es ja dann doch irgendwie so, irgendwann muss man mal anfangen, ja, und je häufiger man das macht, desto besser versteht man, wie Businessmodelle, wie man gute Businessmodelle findet, ja, und Cappies sind jetzt vielleicht halt nicht das beste Businessmodell, aber es war trotzdem irgendwie interessant zu sehen, wie schnell man so eine Firma aufbauen kann, ja, und damals war es so, ich habe jemanden kennengelernt, da waren wir im McKinsey Vorbereitungscall für irgendwie das Bewerbungsgespräch und dann ist er irgendwie zu mir nach New York gekommen und da saßen wir freitags da und haben gedacht, hey, irgendwie müssen wir was machen, ja, und da haben wir am Freitagabend das irgendwie aufgesetzt und sind danach irgendwie zwei paar Wochen später zu den Oscars gegangen und haben irgendwie Paris Hilton und Lewis Hamilton diese Caps aufgesetzt, was dann ziemlich lustig war. Ne? Und ich glaube, was für mich halt interessant war, irgendwie zu sehen, man kann halt irgendwie sehr schnell Firmen aufbauen, ja, und aufsetzen. Ja, man lernt dann doch irgendwie relativ viel, was sind gute Businessmodelle, was sind sie nicht. Ne? Aber es war eine gute erste Erfahrung, ja, und für mich war danach irgendwie klar, ich war dann irgendwie kurz bei McKinsey, dass ich diese Beratung halt nicht weitermachen will, ja, und das Firmenbauen mir halt irgendwie viel mehr Spaß macht, ja, und habe dann da weitergemacht.
Ja, du warst ja, ich komme da gleich nochmal drauf zurück, aber du warst ja dann in deinem ersten, ich sag jetzt mal, richtigen Job, McKinsey war ja so ein Intern-Geschichte, 3 Monate, dann bist du halt direkt als CMO eingestiegen, damals schon irgendwie, jetzt sind wir, glaube ich, 2015 ist das, müsste das sein. Connox, auch so ein bisschen Oldschool-AI-Unternehmen. Das war ein Scale-Up, was AI, Internet of Things, Railway Optimization macht. Zu der Zeit ja schon relativ weit voraus in der ganzen Szene. Das heißt, war das dein erster Touchpoint mit Machine Learning und künstlicher Intelligenz?
Ja, auf jeden Fall. Also neben dem, was man natürlich irgendwie so im Studium so ein bisschen mitbekommt, war es dann damals halt bei Konux primär irgendwie der Case. Und es war auch so, wir hatten auch bei Konux ein bisschen anders angefangen, ja, und haben dann irgendwie in den USA gesehen, hey, dieses IoT kommt auf, ja, irgendwie AI kommt auf, Predictive Maintenance war damals irgendwie so ein Thema, ja. Und dann haben wir halt Stück für Stück irgendwie die Firma dahin entwickelt. Und es war für uns irgendwie alles eine super anstrengende Reise, ja, aber es war auch eine sehr lehrreiche Reise und am Ende hat halt irgendwie Konux das überlebt und deswegen war es für uns super interessant zu sehen, ja, dass man auf der einen Seite halt irgendwie mit AI sehr schwierige Probleme lösen kann. Ja, damals war es so, dass wir quasi Daten von Infrastruktursensoren genommen haben und die mit Neural Networks analysiert haben. Ja, und das war dann natürlich irgendwie so Kern der Firma. Ja, und dementsprechend haben wir uns damit super viel beschäftigt. Ja, also wie baue ich AI etc. Und für mich war das dann damals so irgendwie das erste Mal zu sehen, okay, A, irgendwie AI is a thing, ja, und B, damit kann man auch irgendwie echt schwierige Probleme lösen. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt bauen wir mal da an Konux, ja. Aber für mich war das dann was später auf jeden Fall nochmal wiederkam. Und wenn man jetzt irgendwie so zurückblickt, was aus Konux geworden ist, ob das irgendwie Milosch, der DeepSet gegründet hat, oder ein Jill ist, ja, oder ein Pippo, sind dann doch einige irgendwie in der Schiene geblieben, ja, und haben dann da auch später nochmal was gegründet. Insofern war es für uns alle eine sehr, sehr gute Grundlage.
Okay. Weil, also ich wollte den Bogen so ein bisschen spannen, weil wir haben so Cappies, dann haben wir eine Scale-Up-AI-Company und dann kamen ja nochmal so 2 Ausflüge in so, ich würde schon fast sagen, populär Business-Modelle. Ja, ich glaube, du hast Frank Smile gemacht und, ja. Und die Razer Group. So, Frank Smile sind diese durchsichtigen Aligner. Da gab es ja auch mehrere Kandidaten, die da zeitgleich irgendwie ins Rennen gegangen sind. Ich glaube, Dr. Smile, wahrscheinlich ja. die sich am ehesten durchgesetzt haben, habe ich neulich den Founder auch persönlich kennengelernt auf einem Event und Plus Dental war einer unserer Angels drin, ja, von den Saarbrückern. Frank Smile ist jetzt nicht, glaube ich, nicht total glücklich gelaufen am Ende, aber war die Phase, das zu gründen, war, glaube ich, total richtig oder war diese Opportunity, die haben einige erkannt. Wieso so ein Aligner-System dann? Also warum raus aus so einem technischen Produkt und dann rein in so ein populäres Produkt?
Ja, also vielleicht nochmal so ein bisschen die Linie. Also ich habe ja damals irgendwie Elektrotechnik mit BWL an der TU gegründet und dann irgendwie auch viel am CDTM gewesen. Das heißt, irgendwie Technik war für mich immer irgendwie schon ein super wichtiges Thema, ja, und eins, was ich irgendwie auch ja, in meinem Job haben wollte. Ja. Dann habe ich halt irgendwie gesehen, okay, es ist super interessant, Firmen zu gründen, ja, und die aufzubauen. Und dann war ich irgendwie damals in München bei Konux, ja, und habe dann irgendwann gesehen, okay, jetzt war ich 10 Jahre in München, wird mal irgendwie Zeit für was Neues, ich gehe mal nach Berlin. Ja. Und dann kam halt irgendwie über die Intro zu Rocket damals, zu Olli und Kuttlich, die Intro. Und dann habe ich halt gesagt, okay, das ist irgendwie dann doch eine interessante Opportunity, das einfach mal zu machen, ja, und zu schauen, wo die Reise hingeht. Ja. Und rückblickend war das für mich mega gut, ja, und mega interessant, weil es halt irgendwie 9 Monate waren, die absolute Craziness waren, ja, wir waren irgendwie am Ende 120 Leute in 7 verschiedenen Ländern, ja, bis dann irgendwann der amerikanische Competitor in den Markt kam, ja, und das Ganze dann irgendwie nicht mehr so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, ja, und dann haben wir einmal so in dem Jahr halt irgendwie so diesen kompletten Schnelldurchlauf gemacht, ja, von Consumer-Startup aufbauen und dann irgendwie feststellen, funktioniert doch nicht alles so gut, ja, insofern war das eine sehr, sehr kondensierte Experience für mich, ja, es war dann aber schon so, dass darin halt irgendwie das Interessante war, okay, wie kann man schnell Firmen aufbauen, wie kann man auch auf dieser Welle reiten, ja, aber natürlich irgendwie so dieser technische Aspekt dann jetzt ein bisschen gefehlt hat, ja, was auch danach bei Razer zum gewissen Grad so war. Ja,
ja, verstehe ich. Also ich glaube, über die Aligner könnte man auch einen eigenen Podcast machen, passt jetzt in die B2B-SaaS-Schiene hier nicht so ganz rein. Razer Group würde ich auch reduzieren auf diese Frage. Ich meine, Wahnsinns-Story hat wahrscheinlich jeder mitbekommen hier, also so ein quasi ein Amazon Aggregator. Da gab es ja auch verschiedene Ansätze. Ich glaube, die letzte Funding-Runde war mal irgendwie 120, 125 Millionen irgendwie auf über einer Milliarde Bewertung. Also schon Unicorn gebaut und dann aber raus. Also nach 2 Jahren. Also erstmal in 2 Jahren irgendwie Unicorn und dann wieder raus. Was ist, also wie ist dieser Übergang von Razer zu Beam eigentlich entstanden?
Ja, also Razer war halt ähnlich im gewissen Sinne wie Franksmile. Es war halt damals irgendwie ein Hype-Thema, ja, und dann ging es halt einfach nur darum, Speed, 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 ja, diese Firma aufzubauen und das irgendwie in kurzer Zeit zu machen. Ja, natürlich sieht man, wenn man eine Firma in so kurzer Zeit aufbaut, fallen relativ schnell irgendwie rechts und links mal irgendwie Sachen runter und man sieht, dass auch irgendwie alles nicht so ganz funktioniert. Ja. Nichtsdestotrotz war es halt ebenfalls wieder irgendwie eine Phase, irgendwie zu sehen, okay, ganz geil, kriegt man irgendwie hin, so eine Firma aufzubauen, ja, und das hat unfassbar Spaß auch gemacht. Ja. Es war dann aber auch klar, dass halt irgendwie Razer nochmal eine andere Phase gehen wird, ja, und es war für mich auch immer mehr klar, dass irgendwann der Zeitpunkt ist, nochmal wieder zu sagen, okay, ich baue wirklich was ich jetzt irgendwie die nächsten 10 Jahre machen möchte, ja, und dann war es für mich eigentlich so nach Razer irgendwie hingesetzt, dann habe ich mal diesen ganzen Yoga, Meditation, Breathwork Quark hier in Berlin gemacht, ja, was irgendwie super cool war, ja, und auch echt mal ein bisschen damit beschäftigt, okay, was will ich irgendwie eigentlich machen, ja, weil zwischen Franksmile und Razer waren irgendwie tatsächlich am Ende auch nur ein paar Monate, ja, und dann war für mich irgendwie schon klar, okay, ich will wieder in diese technische Richtung zurückgehen, ja, oder zumindest irgendwie angelehnt, ja, und dann hatte ich mich mit einem vom CDTM zusammengetan und dann war es sehr lange irgendwie Brainstorm, schauen, hey, wo kann irgendwie die Reise hingehen, was sehen wir in dieser Welt, was sehen wir in diesem Markt, ja, und es war dann auch bis zu einem gewissen Grad, dass wir zurückgegangen sind, so zu überlegt, hey, was haben wir eigentlich damals bei Konux irgendwie gelernt? Ja? Und bei Konux hatten wir damals gesagt, hey, AI entwickelt sich exponentiell, Menschen nicht. Ja? Und dann war es irgendwie so, nach Razer haben wir uns damit beschäftigt und dann war es bei Beam schon irgendwie die ersten 6 Monate, war es tatsächlich einfach ideaten und überlegen, okay, wo kann die Reise hingehen? Ja? Und dann haben wir irgendwie so die ersten Prototypen gebaut, wir haben rumgetestet und dann haben wir gesehen, hey, irgendwie ist das hier eine interessante Richtung, in der wir sind. Ja? Es war aber zu dem Zeitpunkt noch irgendwie nicht so Hype, ja, also als wir angefangen haben, war noch nichts mit ChatGPT, ja, das kam dann irgendwie erst, als wir schon so ein paar Monate dabei waren, ja, wo wir dann gesehen haben, okay, jetzt sind wir wieder auf dem nächsten Hype-Thema irgendwie gelandet, ja, beziehungsweise ist ja jetzt irgendwie immer mehr deutlich, dass halt Agents wieder das nächste Hype-Thema sind, ja, diesmal haben wir halt irgendwie schon relativ lange vorher dran gearbeitet und die Entstehungsgeschichte war auch ganz anders, ja, also es war nicht so, okay, wir sehen das Hype-Thema, let's jump on it und lass uns so schnell, wie es geht, irgendwie schwimmen, ja, sondern es war so, okay, wir sind am Ende sehr, sehr früh in dieser Welle gewesen und haben das gesehen. Ja,
genau. Ist es bei so einem, wenn jetzt so Razer dann mal so temporären Unicorn-Status hatte, irgendwie als Co-Founder, bist du da jetzt finanziell abgesichert und kannst die Business School für deine Kinder irgendwann zahlen in Zukunft? Oder ist das einfach groß geworden und dann auch wieder ganz schnell klein geworden und du bist raus?
Also du, erstmal grundsätzlich glaube ich jetzt, erstmal hat es mir ermöglicht, irgendwie Beam anzufangen. Ja, ist jetzt nicht so, dass ich nie wieder arbeiten müsste, ja, was ich aber auch sowieso mir generell auch nicht vorstellen kann. Ja. Mhm. Und jetzt schauen wir mal, wie es mit Razer weitergeht. Ja. Am Ende glaube ich jetzt auch Razer irgendwie die letzten 2 Jahre hat irgendwie auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Ja. Natürlich war es jetzt irgendwie eine Phase, die auch extrem hart war, ja, einfach weil viele Makro-Sachen halt am Ende gegen das Businessmodell liefen. Ja. Aber so wie es jetzt aussieht, sieht es da ganz gut aus. Ja. Insofern
jetzt das heißt, du hast deine Shares noch zum großen Teil und hast gesagt, ich gehe jetzt mal operativ daraus, weil das war jetzt Hyperscale, fand ich cool. Jetzt muss das Ganze erstmal konsolidiert werden und zusammengebaut werden und stabilisiert werden. Und in der Phase gehe ich lieber wieder auf ein neues Thema, wo ich mich irgendwie eher 10 Jahre lang sehe und behältst die Shares und guckst halt, wie es läuft. Okay, verstanden. War ich jetzt im Detail nicht so drin, aber das kann ich total gut nachvollziehen. Okay, und dann jetzt irgendwie in das AI-Thema. Klar, ich meine, hast du jetzt schon sehr gut die nächste Frage vorweggenommen, ne? Als Investor, wenn man auf dem dritten Hype-Thema nacheinander ist, muss man auch überlegen, so irgendwie, was baut er da und wie lange hält das? Aber ich glaube, du hast es jetzt schon ganz gut erklärt, dass du da eher eine längerfristige Perspektive drin hast und fairerweise glaube ich jetzt auch, dass in AI deutlich mehr Potenzial steckt, als jetzt in Amazon Business aggregieren. Also zumindest ist das, kann auch super groß werden, Amazon Business zu aggregieren, aber ich glaube, AI ist ja wirklich ein Shift, ein technologischer Shift, wo sehr viel passieren kann gerade. Okay, und wenn du sagst, das hat ja möglich, das zu gründen, das heißt, von Investorenseite, wie sieht euer Cap-Table aus? Wer ist bei Beam AI mit drin?
Unser Cap-Table sieht ganz gut aus. Ja. Also wir haben wir haben tatsächlich diesmal halt irgendwie gesagt, okay, lass uns erstmal die Firma bauen. Ja. Wir haben so ein bisschen größere Family and Friends Runde gemacht. Da hatten dann noch irgendwie Robin, hast du erwähnt, dabei gehabt. Ja. Wir hatten auch noch 10x aus München drin, ja. Mit so ein bisschen kleineren Tickets. Und jetzt sind wir gerade die nächste Runde am Vorbereiten oder sind eigentlich auch schon drin, ja, um das zu machen. Ich glaube, diesmal war uns halt wichtig, irgendwie zu schauen, okay, wir wollen eine Firma aufbauen, wie gerade schon gesagt, irgendwie für die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Ja. Wir sagen immer, das ist irgendwie die letzte Firma, die wir jemals bauen werden. Ja. Insofern ist es auch wichtig, halt das irgendwie mit den richtigen Leuten und auch im richtigen Tempo zu tun, ja, und nicht halt irgendwie zu sagen, okay, jetzt wollen wir wieder irgendwie zu früh zu viel Geld rein, ja, und das Businessmodell ist irgendwie noch nicht sustainable, ja, weil gerade richtig, wie du sagst, ich glaube irgendwie AI ist ein krasser Shift nochmal, ja, und der Effekt ist, den es auf verschiedenen Ebenen haben kann, ist unfassbar, ja, nichtsdestotrotz muss man halt irgendwie eine gute Firma aufbauen, die dann auch defensible ist und die dann auch irgendwie überdauern kann, ja, und das braucht dann doch irgendwie manchmal seine Zeit.
Okay. Also ich höre jetzt raus, irgendwie generell mal überhaupt eine Firma anfangen. Irgendwo muss man anfangen und selbst wenn es eine Cappy-Firma ist, Hauptsache mal gestartet zu haben. Da sagst du, das schadet nicht. Da lernt man schon eine ganze Menge. Jetzt bist du irgendwie in deiner vierten eigenen Firma und wir haben mitgekriegt, so ein paar Sachen gehen crazy ab. Aber du hast jetzt die Sachen rauskristallisiert, um die jetzt hier auf solide Füße zu stellen. Und ich glaube, das ist total wichtig, die richtigen Partner mit reinzunehmen, wenn man da langfristig drin ist. Aber das ist, glaube ich, auch immer gut, wenn man die Gelegenheit hat, ja, Investoren sehr, sehr sorgfältig auszuwählen. Also finde ich total sinnvoll. Wenn wir jetzt mal zurückschwenken zum Operations von Beam. Du hast gesagt, irgendwie am Anfang habt ihr viel Ideation gemacht, jetzt seid ihr da mittendrin und vertreibt eure Agents, ja, an Enterprise-Kunden. Was ich gesehen habe, irgendwie auf LinkedIn, ist, einer deiner Vertriebswege sind Events. Ja, ich habe jetzt gesehen Dubai, San Francisco, Morgan Stanley, ich habe gesehen Bits and Pretzels in München. Ja, also bist du ja irgendwie zwischen den Kontinenten unterwegs. Warum?
Weil wir natürlich, also generell, ja, wir fokussieren uns primär irgendwie auf Enterprise und so mit Market, ja, was wir sehen, ja, outbound ist so, naja, ja, inbound, wir bekommen extrem viel inbound, ja, was super gut ist, ja, ich glaube irgendwie Morgan Stanley ursprünglich kam auch mal inbound auf uns zu und hat irgendwie gesagt, hey, interessant, was ihr da baut, ja, dann läufst du halt irgendwie durch 5 verschiedene Meetings mit deren Global Head of Automation und Global Head of AI und so weiter, ja, und dann haben sie uns irgendwie eingeladen nach San Francisco und dann haben wir die da getroffen, ja, man muss halt in diese Deals oder in diese Leads teilweise sehr viel investieren, ja, manche andere gehen auch irgendwie deutlich schneller, ja, aber
das heißt, generell Morgan Stanley ist auch Kunde bei euch jetzt?
Working on it right now.
Working on it. Well, nice. Das ist auf jeden Fall, ja, aber es ist ja ein Leuchtturmkunde, ne? Das ist auf jeden Fall so eine Brand, insbesondere jetzt für Prozessautomation, wenn du da bei Morgan Stanley reinkommst. Ich glaube, die haben, also von dem Image würde ich sagen, gehe ich davon aus, dass sie relativ hohen Anspruch an ihre Prozesse haben.
Ja, absolut. Ja. Und die sind natürlich auch sehr vorne mit dabei. Ja. Und die, also in Deutschland ist es jetzt vielleicht auch noch nicht bei allen ganz so angekommen, aber bei Morgan Stanley sagt halt, hey, OpenAI war ein krasser Wake-up-Call für uns. Ja. Wir müssen jetzt irgendwie was tun. Ja. Und die haben irgendwie, ich glaube, 30.000 Developer oder so. Ja. Und dann haben sie nochmal irgendwie x-tausend Leute, die irgendwelche Sachen machen. Ja. Und die schauen natürlich irgendwie hart drauf, okay, wo können wir jetzt irgendwie unser Business optimieren? Was geht da? Wo können wir was machen? Ja. Und es gibt unfassbar viele Ansatzpunkte, ja, jetzt irgendwie gerade. Ja. Und da ist dann irgendwie schon einen riesen Druck drauf. Und das sehen wir schon, dass uns das natürlich hilft, weil wenn man an solche Firmen kommt oder auch mit denen arbeitet, auf der einen Seite lernt man dann doch irgendwie noch einiges, ja, auf der anderen Seite ist es dann so interessant, mit denen auch Produkte gemeinsam zu bauen. Das ist ja dann immer auch ein Weg, den man gemeinsam geht.
Ja, ich glaube, man vergisst das schnell, das wirkt also als Investmentbank erstmal vorne raus, so wie Leute, die halt als Banker rumlaufen in teuren Anzügen und irgendwie bei den großen Deals mitreden, aber die haben natürlich einen riesen Research-Apparat, die haben das ganze Trading da dran, das ist ja einfach super viel, einfach computergestütztes Arbeiten, und wenn die Algorithmen irgendwie 1% schneller haben als alle anderen, ist da wahrscheinlich schon relativ viel Geld, was am Ende hängen bleibt, ja.
Absolut, ja, und es gibt halt auch bei denen ja unfassbar viele irgendwie Sachen, die so Contract Work, ja, ja, wo halt tausende von Kontrakten rumliegen und was weiß ich was, ja, das haben die schon auch alles.
Ja, ja, na, ist klar. Okay, und dann Dubai, also es sind alles relativ AI-spezifische Konferenzen gewesen, wo du dann, also triffst du da Kunden, schaffst du Brand Awareness für Beam AI oder also was? Ich glaube, wir können es alle hier im Podcast vorstellen, dass wenn man so nach anderthalb Jahren irgendwie dabei ist, gerade so richtig Traction kriegt, auch auf ARA, dann hat man als Founder ja eine ganze Menge Ideen, was man mit seinem Tag machen kann. Und Events ist natürlich eine super Option, davon muss ich voll unterstützen, aber genau, ich wollte dein Rational mal dahinter verstehen. So, was gewinnst du dadurch?
Was wir jetzt schon sehen, so in the larger scheme of things, ist, dass halt diese bisschen so diese Kanäle, die halt irgendwie vor 2, 3, 4 Jahren funktioniert haben, outbound wird härter und härter und härter. Es funktioniert schon auch nochmal, ja, aber es ist nicht ganz so einfach geworden. Inbound funktioniert ganz gut, muss man halt Zeit reinstecken, aber gerade jetzt irgendwie auch mit AI und AI-generierten Content kommt man da sehr gut durch, ne? Und Konferenzen sind halt super, wenn du da hingehst, entweder wenn du sprichst oder wenn du halt so wie wir vorher jeden Einzelnen auf dieser Konferenz anschreibst, ja, und dann halt irgendwie x Meetings hast, ja, und was wir immer sagen, okay, es lohnt sich halt nicht zu Events hinzugehen, um da halt irgendwie ein bisschen Kaffee zu trinken und mal durch die Gegend zu laufen, ja, aber wenn halt jeder irgendwie am Tag 15 Meetings, 20 Meetings hat, ja, dann kommt irgendwas dabei raus, ja, und jetzt sehen wir dann doch irgendwie auch schon bei uns, unser Produkt ist jetzt nicht auch so, dass Leute sagen, okay, I get it immediately, was ich jetzt genau wieder wo mache, sondern ich habe irgendwie mehrere Stakeholder, die ich abholen muss, und gegebenenfalls muss ich das irgendwie auch nochmal zeigen, und das funktioniert halt irgendwie persönlich ganz gut, ne? Und am Ende für mich das Wichtigste ist halt irgendwie am Ende Kunden zu gewinnen, ne? Und wenn ich die Zeit dann auf so einer Konferenz verbringe und irgendwie x Leute treffe, ist das super, ne? Und jetzt haben wir irgendwie mehr und mehr auch andere in der Firma, die das auch machen können, aber wir sehen das einfach irgendwie am Ende als super Kanal. Ne?
Okay, verstanden. Wie groß ist euer Team gerade?
Wir sind jetzt so knapp 28 Leute, davon ist aber der Großteil Tech und Product, ja, und tatsächlich so das Go-to-Market-Team ist jetzt irgendwie 3, 3,5 Leute, also ja, noch relativ klein.
Ja, aber pre 1 Million ARR ist ja auch eigentlich typischerweise eh immer Founder-led Sales, also, und dann, wenn du gerade im Enterprise mit Market-Segment unterwegs ist, glaube ich auch, das hatten wir jetzt auch oft genug hier. Ich wollte trotzdem mal so fragen, wenn du mal aus dem Nähkästchen plauderst. Also jetzt hast du Enterprise-Kunden, die sind ja bekanntlich schwer zu knacken. Wenn man da einmal drin ist, macht Spaß. Aber was sind so vielleicht Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast in den letzten 3 Monaten, wo du sagst, okay, damit bin ich gut rangekommen, damit bin ich gut weitergekommen. Also außer jetzt Events haben wir verstanden. Was ist so dein persönlicher Take on, wie knacke ich Enterprise-Kunden mit einem neuen Thema?
Also ich glaube, es ist schon am Ende ein Gesamtpaket, ja, wo sich die Enterprise-Kunden irgendwie anschauen, was ist das für eine Firma, ja, was machen die dann tatsächlich irgendwie im Produkt und wer sind auch die Leute dahinter, ja, und alle diese 3 Faktoren sind irgendwie extrem wichtig, ja, deswegen schrauben wir auch die ganze Zeit irgendwie an der Webseite rum, weil natürlich irgendwie wichtig ist, was die Leute darauf sehen, ja, und jede kleine Sache. Ich war auch mit den Sitzen mit dem Enterprise-Kunden und dann kommen sie, hey, irgendwie auf dem Blog, habt ihr einen Artikel zu dem, und ich so, boah, keine Ahnung, ja, vielleicht haben wir den irgendwann mal geschrieben, vielleicht sollten wir den mal updaten, ja, also sie sind schon schon sehr, also es kommt sehr darauf an, aber sie haben halt sehr viele unterschiedliche Buying Journeys, ja, und irgendwie sehr viele unterschiedliche Touchpoints. Ja. Das Zweite, was wir sehen, es hilft halt irgendwie jetzt schon mit Erfahrung, ja, und irgendwie auch einer gewissen Seniorität kommst du halt leichter an Enterprise ran, als wenn du jetzt irgendwie 25 bist. Ja. Und wenn wir jetzt irgendwie eine deutsche Versicherung oder so treffen, dann kommen wir irgendwie relativ schnell an den CTO, ja, und wenn er dann Bock hat, dann trifft er uns, ja, und dann haben wir aber auch irgendwie direkt dieses Top-Level-Intro oder diesen Top-Level-Zugang, ja, und dann können wir uns da irgendwie weiterarbeiten, ja. Das war früher, ja, also zum Beispiel irgendwie bei Konungser, das war halt irgendwie alles viel schwieriger, jetzt fällt mir das deutlich einfacher, ja. Und was wir dann drittens sehen, die Leute, gerade so im Enterprise-Kontext, sind schon sehr, sehr gut informiert, ja, also wir haben dann Leute, die halt irgendwie echt Listen machen und sagen, hey, pass mal auf, das, könnt ihr das und wie sieht das hier mit dem Feature aus, ja. Und da muss man halt irgendwie sehr gut vorbereitet sein. Ja. Das heißt, was ich jetzt irgendwie in der Summe, es ist jetzt nicht irgendwie so, das ist die eine Strategie, die unfassbar gut funktioniert, ja, sondern es ist halt irgendwie auf verschiedenen Ebenen halt die Firma, das Produkt und auch dann die Personen, die dahinter stehen, ja, auszubauen. Und in der Kombination funktioniert das bei uns ganz gut. Ja. Und dann ist es halt trotzdem irgendwie gewisser Maniac-Mode, ja, wieder an den Rand zu kommen, ja, und irgendwie allen zu schreiben, ja, und wenn irgendjemand, also zum Beispiel, wenn jemand irgendwie sich für ein Webinar angemeldet hat, wenn der im Webinar ist, dann schreibt man dem danach nochmal, dann sagst du, hey, lass nochmal irgendwie sprechen, wollen wir uns treffen und so weiter und so fort, und da sehen wir, dass solche Sachen dann irgendwie in der Kombination ganz gut funktionieren.
Ich hatte jetzt ja gerade den Dominik Faber im Podcast auch von ehemalig Hired, jetzt Paul's Job. Die machen im Endeffekt ja auch HR-Agents, ja, sozusagen den HR-Mitarbeiter, der dein Team unterstützt mit den Repetitive Tasks, also in gewisser Weise ja eine Nähe zu euch. Der hat halt gesagt, schon aus seiner Softgarden-Zeit, was halt total wichtig ist, so nachweisbarer Benefit. Ja, wenn du halt wirklich sagen kannst, hier sind folgende 3 Kunden, mit denen ich gearbeitet habe und wir sind reingekommen und danach haben die 20% more Speed gehabt, x Prozent weniger Leute oder so und so viel. Habt ihr solche Daten schon, dass du hingehen kannst und sagst, okay, mit unseren Agents bei dem Kunden ist Folgendes besser geworden?
Ja, absolut. Also wir haben Agents, die irgendwie komplett autonom laufen und entweder irgendwie ein BPO ersetzt haben oder Teams ersetzt haben. Ja, und dann ist der Effekt halt schon, dass ich irgendwie 80-90% der Kosten eingespart habe. Ja, oder einfach auch andersrum, ja, signifikant irgendwie die Skalierbarkeit meines Teams erhöhen kann. Ich glaube absolut, solche Sachen sind sehr wichtig. Was wir schon sehen irgendwie in diesem ganzen AI-Space ist halt, Leute müssen das sehen und sie müssen das auch für ihren spezifischen Use Case sehen. Ja. Das heißt, irgendwie am Anfang haben wir oder immer irgendwie POCs gemacht. Ja. Am Anfang hat uns das sehr lange gekostet und dann haben wir irgendwie mal 3 Monate für den POC gebraucht oder auch mal länger, wenn es nicht ganz so gut funktioniert hat. Ja. Jetzt sind wir sehr gut da drin, quasi schon im zweiten Meeting dann irgendwie Demos aufzusetzen und zu zeigen, hey, guck mal, so würde das für euch aussehen. Ja. Und wenn das funktioniert, dann würde das und das sparen. Ja. Das heißt, wir haben viele dieser Proofpoints sicherlich irgendwie auf der einen Seite klar, dass wir das erzählen können, ja, aber auf der anderen Seite, dass wir das auch für den spezifischen Kunden sehr schnell zeigen können, ja, und das hilft ganz massiv, ja, wenn wir dann sagen können, hier, ne, das ist jetzt so, wie der Agent bei euch aussehen würde, hier sendet mal irgendwie ein paar E-Mails, dann könnt ihr das austesten und dann seht ihr, ob das funktioniert und eigentlich müsst ihr das jetzt nur noch implementieren und dann skalieren.
Ja, du hast so eine spannende Umfrage gestellt auf LinkedIn, was die aktuellen Enterprise-Kunden eigentlich, wo sie die größten Widerstand sehen, ne, irgendwie AI reinzunehmen. Und da war sozusagen Rollout war ja auch ein Punkt, ne? Also das Ganze dann halt reinzukriegen. Ich glaube, Verständnis war ein Punkt. Wie siehst du da, also ich meine, du hast jetzt viel drüber nachgedacht, du bist eh relativ jung im Vergleich zu vielen wahrscheinlich Enterprise-Menschen, mit denen du redest, aber du hast jetzt auch irgendwie viel Firmen, warst früher an AI dran, für dich ist das alles total klar und offensichtlich. Wo verkauft ihr eigentlich? Verkauft ihr eher in Amerika oder mehr in Deutschland? Also was ist da euer Target-Market?
Also momentan machen wir noch relativ viel Europa, einfach weil wir hier gestartet sind. Ja, wir machen jetzt mehr und mehr USA, ja, haben jetzt irgendwie auch schon ganz gut Kunden in den USA und das ist jetzt auch mehr und mehr der Fokus für uns. Ja. Aber vielleicht zurück zu dem anderen Part. Ja. Also was wir sehen, der AI war halt, es ändert sich extrem schnell alles, ja, wo letztes irgendwie vor anderthalb Jahren, als wir über Agents geredet haben, hat es halt irgendwie keiner verstanden, ja, und die Leute waren so, okay, I have no freaking idea what you're talking about, ja, dann kam so irgendwie Herbst letzten Jahres, kamen die ersten an und haben gesagt, okay, wir verstehen das, ja, wir brauchen das und das, ja, und jetzt ist es so, dass die Leute das mehr und mehr verstehen, aber zum Beispiel auch bei AI Agents, es gibt sehr viele unterschiedliche Definitionen, ja, die Leute benutzen, ja, also von irgendwie AI Worker zu wirklich diesem technischen Begriff, ja, was dann je nach irgendwie Kunde doch viel, relativ viel Aufklärungsarbeit ist, die man leisten muss. Ja. Generell sehen wir aber, es ändert sich extrem schnell und wird einfacher und einfacher für uns, das zu verkaufen und dann auch das Verständnis auf der anderen Seite zu haben.
Ja, ich glaube, haben wir im Vorgespräch auch schon gesagt, also ich glaube, man muss einfach auch viel einfach mal mit einer Definition anfangen, weil ich glaube, viele Leute, wenn du sagst AI-Agent, die denken erstmal an so einen Chatbot irgendwie auf einer Webseite, der erstmal automatisiert relativ strukturiert beschissene Antworten gibt, um dir nicht zu helfen, damit du dann irgendwie einfach 3 Minuten später an den Kundenservice weitergeleitet wirst, sondern das ist jetzt erstmal gar nicht unbedingt das Ziel. Ich glaube, die sind inzwischen, glaube ich, auch smarter geworden, aber darum geht es ja gar nicht, ne? Es geht ja einfach wirklich um eine Automatisierung von Prozessen und einfach so eine Stufe weiter, die jetzt nicht irgendwie, ich verknüpfe 2 Tools mit Zapier, ja, und da habt ihr auch schon was gelernt, sondern ihr könnt es halt jetzt einfach wahrscheinlich deutlich dynamischer, deutlich komplexer und trotzdem halbwegs autonom hinkriegen. So stelle ich mir das halt gerade vor. Wie lange dauert es denn, wenn ich jetzt halt so ein Enterprise-Unternehmen bin und ich rede mit dir, du hast mich überzeugt von der Firma, hast du gesagt, vom Team dahinter und vom Produkt. Von mir ist auch noch vom Pricing. Und jetzt sage ich dann, lass morgen loslegen. Ab wann habe ich denn Beam AI dann im Einsatz?
Also gerade ist es so, wir haben eine gewisse Zeit, bis es losgeht, weil wir irgendwie gerade auch ziemlich unter Wasser sind, ja, aber das ist ja wieder irgendwie 1, 2, 3 Wochen, ja, und danach geht's, ist es eigentlich so, dass wir haben einen relativ strukturierten Onboarding-Prozess, wo wir irgendwie alle Sachen abfragen, ja, und wir meistens das dann von unserer Seite sehr, sehr schnell aufsetzen können, ja, das heißt irgendwie in 1, 2, 3 Tagen, ja, das ist dann der eine Teil, wo wir die Agents aufsetzen, der andere Teil ist, dass wir natürlich irgendwie bei Enterprise dann auch in die Systeme integrieren müssen, was dann immer ein bisschen länger dauert, ja, was dann sich einfach ziehen kann, deswegen durchschnittlich würde ich jetzt sagen irgendwie 3 bis 4 Wochen, ja, bis das dann irgendwie on track ist, ja, teilweise aber auch schon viel schneller. Wie machen wir das? Ja, wir müssen diese Agents oder wir setzen die quasi auf, ja, und dann nutzen wir so automatische Evaluations, ja, um diese Agents quasi auf der einen Seite reliable zu machen und auf der anderen Seite accurate auf den spezifischen Job, den sie machen. Ja. Und je schneller wir das Richtung 95% hoch oder 98% hoch bekommen, desto eher können wir dann sagen, okay, wir pushen das ganze System jetzt live. Ja, wenn man mit solchen Systemen dann halt irgendwie 60-70% rumkrebst, ja, dann funktioniert es einfach nicht. Ja, das war irgendwie vorletztes Jahr oder teilweise auch noch letztes Jahr das Problem. Jetzt ist es so, dass wir extrem schnell halt irgendwie zu dieser Threshold kommen, wo man dem System dann auch vertraut und zu sagen, okay, jetzt kann ich das auch tatsächlich irgendwie autonom schalten und dann machen. Und darüber hinaus ist es jetzt so, dass wir mehr und mehr, wir haben jetzt auch schon Kunden, die quasi auf unserer Plattform selbstständig bauen. Ja, am Anfang war es so, dass wir das immer noch für den Kunden gemacht haben, einfach weil es nicht ganz so einfach war. Und jetzt haben wir sowohl Beratungen als auch irgendwie jetzt Enterprise-Kunden, die halt sagen, hey, wir wollen jetzt halt das einfach selber bauen. Dann können sie das machen.
Okay, das heißt, ihr stellt dann sozusagen nur den Werkzeugkasten dar und die fangen an, den Agent selber zusammenzustöpseln für neue Use Cases, die ihr eigentlich noch gar nicht besprochen hattet.
Genau.
Wie läuft denn das Pricing dann? Das ist ja auch mal eine spannende Frage, ne? Wenn du jetzt so ein Tool hast, was dann sehr klar Kostenersparnisse oder Skalierungs-Opportunities halt liefert, wie rechnet ihr diesen Value dann sozusagen ab?
Ja, also in der Basis ist es so, das Einfachste, was man immer machen kann, ist irgendwie Usage-Based Pricing, ja, und dann chargen wir auf Tokens, also quasi wie viel Berechnung nutzt dieser Agent, um eine gewisse Aufgabe auszuführen. Ja, das ist immer so ein bisschen das Einfachste, ja, und da kommt dann nochmal irgendwie eine Plattform-Fee oder auch eine Solution-Fee drauf. Ja. Konkret, wie wir das dann aber mit Kunden machen, ist, dass wir quasi sagen, okay, es gibt einen spezifischen Case, ja, und für den bauen wir jetzt einen Agent im Paket. Ja, und der hat dann bestimmte Tokens drin, ja, wenn man irgendwie der Kunde mehr sagt, hey, pass mal auf, ich will das jetzt irgendwie noch viel mehr machen, ja, dann kann er es einfach quasi erweitern.
Ich wollte gerade sagen, weil ich glaube, der Kunde an sich, der hat ja wahrscheinlich keine Vorstellung, ne, wie viel Tokens da verbraucht werden, wie viel Requests im Hintergrund laufen, der sagt halt, ich habe hier vorher 2 FDE drauf sitzen gehabt, die haben das gemacht, oder ich habe halt irgendwie im Monat habe ich 10.000 Requests reinkommen, die müssen abgearbeitet werden, und dann musst du mir ja wahrscheinlich dafür einen Preis sagen, und dann sagt er, okay, wenn ich das an Kosten habe und dann läuft alles, dann ist super.
Ja.
Und wenn, dann sagst du, ist fein. Und wenn es dann aber doppelt so viel wird, dann muss halt auch doppelt so viel kosten.
Genau, ja. Und jetzt ist es auch nicht ganz so kompliziert, das irgendwie umzurechnen. Ja, also wie du richtig sagst, Token ist jetzt nicht so, wo der Enterprise-Kunde, manche schon, ja, aber der geneigte Kunde sagt, boah, geil, das verstehe ich sofort. Ja, es funktioniert dann doch ganz gut. Ja, also wenn du sagst, du hast irgendwie deine 10.000 Requests, ja, dann kannst du davon ausgehen, dass du irgendwie so für einen so einen Prozess, sagen wir mal, irgendwie 5 Tokens brauchst, ja, 5 Prozessschritte oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Ja, und dann brauchst du irgendwie 50.000 Tokens irgendwie für sowas. Ja. Und dann kann man das ganz gut herleiten. Das machen wir dann aber auch mit dem Kunden und legen dann auch da.
Was ist dann so ein durchschnittlicher Monatsumsatz, den ihr mit einem Enterprise-Kunden macht?
Das kommt sehr darauf an, wo die dann auch irgendwie jetzt spezifisch in der Journey sind. Ja, also typischerweise fangen wir halt irgendwie on the lower end an, ja, irgendwie bei 24.000 oder so im Jahr. Das kann auch mal irgendwie darunter liegen. Ja, und dann haben wir, dann bauen wir das Stück für Stück aus. Ja, und dann ist es teilweise auch bei Kunden schon klar, hey, pass mal auf, der ganze Use Case sind halt irgendwie 800.000. Ja, wir müssen das halt jetzt Stück für Stück dahin ausbauen. Ja, ja. Das heißt dann, dass wir auf der einen Seite irgendwie vielleicht nochmal den Agent irgendwie mehrere Fähigkeiten geben müssen. Bestimmte Sachen rollen sich dann aber auch einfach aus, weil man irgendwie auf verschiedene Ländergesellschaften geht oder ähnliches. Ja. Und das ist für uns natürlich irgendwie auch viel der Fokus, ja, die Kunden dann nicht nur irgendwie am Anfang zu closen, sondern auch Stück für Stück auszubauen. Ja,
ja, ich meine, das ist ja, die Net Revenue Retention muss ja super sein, wenn du, ich meine, es ist ja total klar, dass jetzt nicht jemand sein komplettes System erstmal auf ein neues Startup sozusagen umschiftet, sondern dass du dir halt einen Use Case schnappst und wenn der gut läuft, dann gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge zu automatisieren. Aber das klingt ja eigentlich ganz geil, wenn du so einen Kunden hast, der mit 24.000 reingeht und irgendwie auf 800.000 ausbaubar ist, und wenn ihr jetzt auf 1 Million ARR zulauft und mit 24.000 gestartet seid, so dass dann habt ihr auch ein paar Kunden schon, die sich jetzt ausbauen lassen. Das heißt, deine Vision, jetzt sagst du 10, 20, 30 Jahre, das ist groß, aber wo geht denn die Reise hin in den nächsten, bis zum Ende des Jahres und vielleicht noch nächstes Jahr? Viel weiter kann man ja eh nicht vorhersagen, gerade was AI angeht, ist schwer sich vorzustellen. Aber was sind so die Themen, die bei dir auf der Roadmap sind, wo du sagst, da könnte nochmal richtig ein Sprung kommen?
Also das ist natürlich irgendwie auf der einen Seite die Produktseite oder die Tech-Seite und auf der anderen Business oder Go-to-Market. Generell auf der Produkt-Business-Seite, auf der Produkt-Tech-Seite haben wir einige Sachen, die wir wissen, die wir noch bauen müssen, ja, die immer im Prinzip in zwei Richtungen sind. Auf der einen Seite wollen wir die Agents fähiger machen, bestimmte Aufgaben zu lösen, ja, oder auch komplexere Aufgaben zu lösen. Ja. Und da gibt es noch einiges, was man bauen kann. Ja, gerade bauen wir sehr viel irgendwie unsere Graphen in den Agents aus, ja, die es ermöglichen, quasi dann komplexere Sachen zu machen, aber gleichzeitig auch reliable zu sein. Ja. Das andere ist, auf der Produktseite ist nicht nur die Agents irgendwie fähiger zu machen, ja, sondern auch den Time-to-Value zu reduzieren. Ja, je schneller wir jetzt irgendwie diese Agents aufsetzen können, desto schneller können wir natürlich deployen, desto schneller können wir irgendwie Revenue Ramp-Up haben. Ja, das heißt, was wir da machen, ist irgendwie alles Mögliche, ja, um zu schauen, dass wir Agents halt nicht irgendwie innerhalb von 3 Tagen aufsetzen, sondern dass sie sich quasi selber aufsetzen. Ja, das heißt, wir meinen irgendwie die Tasks, ja, wir verstehen irgendwie, okay, was sollte dieser Agent eigentlich machen? Ja, und dann kann der Agent halt selbstständig besser werden, ja, ohne dass er viel irgendwie uns braucht. Ja, und am Ende...
Ja. Lieber Kunde, bitte sag mir nicht, wie ihr den Prozess bisher gemacht habt. Gib mir einfach nur einen Tag Zeit und dann machen wir den Prozess optimal weiter.
Tatsächlich, ja, genau so. Ja. Und je schneller wir da sind, das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil es immer, also du hast natürlich irgendwie auf der einen Seite viele Prozesse, die in einer gewissen Art und Weise laufen. Ob das jetzt irgendwie das Beste ist, sei mal dahingestellt. Ja. Da gibt es sicherlich irgendwie mal Abkürzungen, die man machen kann. Ja. Aber was wir am Ende machen wollen, ist halt, du hast jetzt ja gerade auch im Enterprise-Kontext sehr viel halt Consultative Sales, ja, oder sehr viel so High-Touch-Sales. Ja. Und je schneller wir das machen können, ohne dass wir jetzt viel Consultants brauchen, ja, desto besser. Ja. Oder je schneller am Ende diese Agents sich selber aufsetzen, desto besser. Ja. Und was wir immer intern sagen, am Ende, AI irgendwie wächst exponentiell, Menschen nicht. Ja. Das heißt, irgendwie AI ist auch in vielen Sachen schon so gut wie Menschen. Ja. Und am Ende ist irgendwie dann der Mensch der limitierende Faktor. Ja. Und das wollen wir natürlich irgendwie bis zu einem gewissen Grad rausnehmen, ja, dass wir Systeme bauen, ja, die Self-Learning sind, ja, die selbst besser werden, ohne dass jetzt irgendwie noch von unserer Seite da jemand sitzen muss und irgendwie Ja und Amen sagt oder irgendwelche Sachen testen muss. Ja. Das ist die Reise, die da Stück für Stück hingeht. Ja. Und auf der Business-Seite Fokus für uns jetzt einfach Umsatz auszubauen, ja, und das aber auch so zu machen, dass wir in diesen Kunden halt irgendwie viel Potenzial sehen, vor allen Dingen auch für langfristig, ja, weil wir dann doch irgendwie oder auch jetzt in meinen vorherigen Firmen gesehen haben, am Ende muss man eine Firma aufbauen, die es irgendwie auch in 20, 30, 40 Jahren noch gibt. Ja, das ist irgendwie unser Ziel. Und dafür müssen wir schauen, dass wir auch Sachen machen, die halt, dass wir einen guten Mix finden aus Sachen, die irgendwie natürlich jetzt schnell Value bringen. Auf der anderen Seite, die auch eine gewisse Schwierigkeit haben, damit wir sagen können, okay, da können wir länger drinbleiben. Ja, und wenn bestimmte Prozesse, die wir jetzt machen, warum solltest du uns da nochmal rausschmeißen? Ja, wenn wir irgendwie ein selbstlernendes System bauen, was irgendwie auch noch besser wird, idealerweise für den Kunden dann auch noch billiger wird, ja, warum sollte ich dann irgendwann nochmal wechseln? Ja, und wenn ich dann schaffen kann, von einem Agent Stück für Stück irgendwie verschiedene Sachen in der Organisation zu machen, ja, dann glaube ich, sind wir da irgendwie in einer ganz guten Position. Konkret umsatztechnisch, wir sehen jetzt irgendwie gerade, dass es hochläuft. Ja, Ziel ist es irgendwie nächstes Jahr irgendwie auf 10 Millionen ARR zu kommen. Ich glaube, da sind wir irgendwie auf einer ganz guten Trajectory, ja, aber das wird natürlich jetzt auch nochmal irgendwie Crunch. Ja, aber wir sehen auch, dass wenn du eine Lösung hast, die gut funktioniert, die Adoption dann doch relativ schnell ist. Ja.
Also nicht Triple, Triple, Double, Double, ihr macht einfach 10x, 10x und dann gucken wir weiter.
Das ist zumindest jetzt mal das Ziel, ja, und ja. Das kriegen wir schon, ja. Ja, ist ja 2024, ja, wenn ich jetzt irgendwie, ich glaube, eine Sache, die man schon irgendwie, die Welt ist schon unfassbar viel schneller geworden, ja, und ich glaube, wir müssen auch viel schneller sein als das, was du jetzt irgendwie in der Vergangenheit hattest, ja, wir haben uns jetzt die Zeit genommen, halt lange an dem Produkt zu bauen, aber am Ende musst du jetzt abnormal schnell sein, ja, weil die Welt einfach auch sehr, sehr schnell geworden ist, ja, und alle anderen.
Das ist so ein bisschen die Frage, du hast jetzt meine Frage sehr so Beam intern beantwortet. Die Frage ist ja, was du extern noch an Sprüngen erwartest, weil wir haben jetzt schon einige, sagen wir mal, AI-Startups gesehen, die relativ schnell dann zu einem Feature geworden sind, ja, was einfach andere Tools so nebenbei mit anbieten, was halt 6 Monate vorher klang wie, wow, das ist eine geile Opportunity, die nochmal 6 Monate vorher gar nicht ging, ja, dann da war und dann hat es auf einmal jede Software so als Feature mit drin gehabt. So, und also in eurem Fall jetzt, was kann es sein, dass einfach in einem Jahr irgendwie jedes Salesforce und Microsoft einfach Self-Learning Agents mit drin hat, die diese Prozesse einfach selber dann anbieten und da die Software dann eh schon ausgerollt ist, es nicht notwendig ist, nochmal eure Plattform zusätzlich zu nutzen?
Also ich glaube, bis zu einem gewissen Grad werden wir natürlich irgendwie auch von den Hyperscalern jetzt sehen, ja, dass sie das integrieren in one way or another. Ja, da muss man irgendwie schauen, dass man irgendwie auf der Produktseite halt irgendwie jetzt irgendwie möglichst schnell irgendwie Skalierung hinbekommt auf der Go-to-Market-Seite und auf der Produktseite das Produkt auch immer weiter ausbaut. Ja. Und da sehen wir schon noch irgendwie auch genug Potenzial. Ich meine, am Ende at scale, ja, worum geht's? Ist irgendwie oder was ist irgendwie at stake? Ist halt alles, was irgendwie Menschen jetzt gerade in White-Collar-Jobs machen. Ja. Also der Markt ist schon insane, ja, den man in verschiedener Art und Weisen schneiden kann, ja, wo wir sehr viel irgendwie in verschiedenen Subsegmenten Potenzial sehen. Ich glaube generell, und das war auch immer unser Fokus, wir können halt nicht hingehen und sagen, okay, wir bauen, also wenn wir was für in unserer wahrgenommenen in irgendwie in 1-2 Jahren bauen, ja, dann war es irgendwie retrospektiv so, dass das halt eher in 3 bis 6 Monaten gekommen ist, ja, und als wir angefangen haben, haben wir das irgendwie gesehen, hey, es ist irgendwie alles schneller, als wir gedacht haben, ja, und da haben wir uns hingesetzt und gesagt, okay, wir müssen halt irgendwo in die Zukunft bauen, ja, was wir denken, was halt irgendwie viel, viel crazier und viel, viel langfristiger ist, ja, und dahin bauen wir, ja, und dieses Ziel haben wir im Blick und deswegen ist es jetzt auch, wenn irgendwie neue Sachen rauskommen, irgendwie ist es ja erwartbar und irgendwie sehen wir das auch auf der Roadmap. Ja, deswegen, ich glaube, wir haben uns da sehr früh hingesetzt und gesagt, wir bauen halt irgendwie für eine crazy Zukunft. Ja, und bisher sind wir damit ganz gut gefahren, ja, weil du dann es auch schaffst, was zu bauen, was halt wirklich nicht nur ein Feature ist, sondern ein komplettes Produkt ist, ja, wo du dann auch längerfristig beim Kunden drin bleiben kannst und dann auch langfristig halt irgendwie Value heben kannst.
Ja, ich verstehe auch, dass es eine schwierige Frage ist, aber genau das beschäftigt mich immer so ein bisschen. Ich habe jetzt gerade kein AI-Startup und ich beneide dich da auch gar nicht drum. Also es hat super viel Potenzial, aber es ist halt auch einfach unfassbar schnell. Das ist, glaube ich, auch das, also was ich so wahrnehme und irgendwie da mitzuhalten. Wir haben es jetzt auch beim Summit einfach gemerkt, also für sehr viele von den Software-Foundern, B2B-SaaS-Foundern hier ist ja AI sozusagen ein Thema, weil du es irgendwie integrieren musst in deine bestehende Lösung. Und da ist einfach auch der Tenor einfach, wer zu langsam ist, der wird einfach abgehangen, weil einfach nicht nur die Technologie sich entwickelt, sondern auch die Kunden Erwartungen einfach steigen. Ja, also die Produktentwicklungszyklen und so weiter, die werden einfach schneller und wenn das halt 10% des Marktes machen und du nicht, dann sieht es einfach doof aus. Ja, und ich glaube, ihr seid jetzt sozusagen als Firma nicht so, dass ihr irgendwas, ein Legacy-Business habt, was sich jetzt entwickeln muss, sondern ihr seid halt ganz am Anfang und baut halt in dem Tempo direkt mit. Ich glaube, wie ist das für die Unternehmenskultur? Also die 28 Leute, die du hast, irgendwie, wie habt ihr die vernetzt und synchronisiert, dass sie diesen Pace sozusagen mit unterstützt? Habt ihr da ein bestimmtes System? Habt ihr darüber nachgedacht, wie ihr euch aufstellt, wie ihr miteinander kommuniziert, welche Tools ihr nutzt, damit einfach nichts verloren geht an Geschwindigkeit?
Ja, und also auf der Toolseite ist es natürlich was, wo man irgendwie mit Mitarbeitern irgendwie iteriert Sachen ausprobiert und Sachen wieder wegschmeißt. Ja, Sachen, die irgendwie am Anfang von irgendwie 1 bis 15 oder 1 bis 25 Leute funktioniert haben, funktionieren irgendwann nicht mehr. Ja, ob das jetzt irgendwie Notion ist oder wie auch immer, wo man halt irgendwie konstant sich updaten muss, und auch viele Sachen wegschmeißt. Ja. Und ich glaube, das ist auch okay. Unsere Guideline da ist es immer generell möglichst, die Sachen möglichst einfach zu halten, was so das Toolsetting angeht, ja, und nicht zu früh überoptimieren, weil man dann irgendwie schon auch relativ schnell Zeit in irgendwas reinstecken kann, was du dann sowieso nach 6 Monaten wieder wegschmeißt. Ja. Ob das jetzt irgendwelche OKRs oder was auch immer sind, OKRs haben wir irgendwie auch 1-2 Mal dann ausprobiert, weil ich dachte, naja, es hat irgendwie vorher auch funktioniert, aber es passt irgendwie einfach für uns nicht. Dementsprechend haben wir das jetzt mehr ad hoc, schneller, einfach in so Projekten organisiert. Ja. Generell, was wir sehen, wir haben diesmal irgendwie sehr viel Zeit auf Hiring, auch davor, ja, aber du musst die Leute finden, ja, die crazy genug sind, diesen Schritt jetzt irgendwie noch mitzumachen. Ja. Und was wir sehen, wir sagen auch irgendwie 1-2 Mal mit Hiring daneben natürlich, ja, so ein bisschen die bisschen ältere Generation, also das ist fast schon irgendwie so ab 30, tut sich da teilweise einfach schwer, ja, weil ich sage jetzt unser Mitarbeiter, hey, pass mal auf, ja, du musst halt jetzt 50 Mal produktiver sein, als du das vor 2-3 Jahren warst, ja, weil am Ende AI, also, ne, bietet dir so viele Möglichkeiten, dass du einfach viel, viel besser sein musst, ja, und wenn du das nicht bist, bist du halt zu langsam für das, was wir tun, ja, und dementsprechend erwarten wir auch, was wir als AI-Native bezeichnen, ja, dass jeder halt absolut AI in alles einbaut, was wir irgendwie tun, ja, und wenn das nicht der Fall ist, werden die sowieso abgehängt, ja, und ich glaube, in dem Sinne sind wir nochmal ein bisschen härter geworden, ja, wirklich irgendwie konstant drauf zu pushen, ja, wenn du nicht irgendwie die Boundaries pusht, ja, dann ist das wahrscheinlich irgendwie zu langsam für das, was wir erwarten.
Okay, gut, das nehme ich mal mit raus hier ins Team gleich, ja, 50 Mal mehr als vor 2 Jahren, dann wird es ein kurzes Jahr. Wir machen ja im Output das Gleiche. Das heißt, wir können dann in einer Woche durch sein. Ist doch auch gut. Dann machen wir länger das Team-Event draus. Aber ich finde den Gedankengang sehr gut. Und vor allem auch diese Aussage, in die AI in alles, was du tust, irgendwie mit reinzudenken. Ja, ich glaube auch, wenn man sich einfach nur beschäftigt, was kann man denn da eigentlich machen, dann kommen einem schon sehr viele Sachen entgegen, weil einfach da jetzt auch so viele Sachen entstanden sind, die man erstmal gar nicht auf dem Schirm hat, aber wenn man sich ein bisschen drum kümmert, reinliest und drüber nachdenkt. Ich glaube, das ist so mein Ansatz, gerade irgendwie da so eine halbe Stunde die Woche investieren, ja, zahlt sich extrem schnell aus. Ja, wenn man da was Neues findet, dann sparst du dir halt ganz schnell irgendwie dann irgendwie 1-2 Stunden pro Woche für die Zukunft. Und das ist ein ganz guter Return on Investment.
Absolut, ja. Es ist nur auch immer schwierig, die Leute dann wieder rauszuziehen, ja. Und sobald du mal irgendwie Sachen eine gewisse Zeit machst, bist du nicht mehr ganz so adaptiv, dir dauernd die Sachen ausprobieren. Was wir ja auch sagen, beispielsweise, ja, wenn du ein AI-Tool ausprobierst und du hast festgestellt, das funktioniert nicht, ja, dann probier es halt irgendwie 3 oder 4 Monate später nochmal aus, weil die Chance ist, dass es bis dahin viel, viel besser geworden ist, ja, und vielleicht dann funktioniert, ja. Und ich glaube, das ist halt irgendwie die Kadenz, in der man jetzt denken muss, ja. Und wenn man das nicht tut, dann hat man irgendwie, verpasst man irgendwie was,
ja. Ja, finde ich mega. Du, ich glaube, wenn man das so als Kern dann da reintut, die AI wächst exponentiell, Menschen nicht, ja, dann würde ich sagen, dann freue ich mich auf ein Update von diesem Podcast in einem Jahr, weil dann sind wir ja schon extrem viel weiter, also ihr auf jeden Fall, ja, und keine Ahnung, ob wir da noch Podcast machen oder ob dich irgendeine AI anruft und deine AI dann antwortet, aber
Das kannst du ja auch schon machen. Ne? Hast du einfach mit diesem neuen Google Notes oder wie auch immer das Ding da heißt, kannst du ja schon ganz gut diese Podcasts simulieren. Ja? Und dann werden wir bis dahin, also müsste halt ein bisschen Aufwand machen, die Persona aufzusetzen, ja, und deine Stimme da reinzupacken. Aber wenn ich das Gleiche da mache, dann kannst du den Podcast einmal durchsimulieren, ja? Oder auch 100 Mal durchsimulieren, ja, und dann halt die coolsten Quotes rausnehmen. Ja? Also das geht ja, auf jeden Fall schon. Ja?
Das stimmt. Auf der anderen Seite freue ich mich ja, dass wir gerade hier ein bisschen schnacken konnten. Ja, und vielleicht ist es dann so ein Luxushobby, ja, was wir uns einfach gönnen, was wir nicht machen müssen, aber vielleicht trotzdem machen.
Absolut. Deswegen kommen wir auch, wenn du wieder zurück zu unserem vorherigen Thema kommst, warum machen wir dann wieder Events und so weiter? Es gibt halt auch Sachen, die einfach gleich bleiben. Ja, Menschen mögen Menschen. Ja, und wenn wir da auftauchen, die Hand schütteln, das mögen Leute halt. Ja, und alles andere drumherum kannst du viel automatisieren und besser machen. Ja, aber wenn du dann irgendwie mal ein Gesicht siehst, ist es dann doch im Sales irgendwie krass wichtig. Ne?
Ganz schön. Das ist ein super Quote für den Artist on Air Podcast und die ganze Artist Ökosystem Story. Jonas, ich finde es mega. Bevor ich dich hier entlassen darf, gibt es noch eine Bitte. Wir sammeln kulinarische Tipps, also ein Restaurant, irgendeine kleine dodgy Ecke, wo es cooles Essen gibt, die du kennst, die du mega findest und die vielleicht nicht jeder andere kennt. Egal wo. München, New York, Dubai.
In New York immer auf Smorgasburg gehen, das ist so ein Food-Festival, das ist wahrscheinlich dann doch irgendwie relativ bekannt, aber immer von, ich glaube, Anfang des Jahres im Frühling bis Spätherbst ist das Smorgasburg in New York, samstags und sonntags, und da gibt's unfassbar viel zu essen. Insofern sind das quasi einfach 20 Tipps, ja, wo man irgendwie alles ausprobieren kann. Okay.
Jedenfalls, jedes Mal. Ich habe nur 50, aber schon mal 20 Tipps in einem.
Immerhin.
Mal raus, verlinken wir in den Shownotes und ja, nochmal ganz vielen Dank von meiner Seite. Ich drücke die Daumen. Mega spannende Story. Und wir bleiben dran.
Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
So, nach dem Podcast ist vor dem Event und da der Summit jetzt in den Books ist, steht bei uns alles auf Artist Circus 2025. Wenn ihr eure Go-to-Market-Teams auf das nächste Level bringen und mit den neuesten Insights ausstatten wollt, dann müsst ihr euch den Artist Circus 2025 am 4. April vormerken. Es ist mehr als nur ein Event, es ist das Learning- und Networking-Festival für SaaS- und Tech-Unternehmen. Wir bieten 5 speziell abgestimmte Content-Tracks für Sales, Customer Success, RevOps, Pre-Sales und Partnerships. Egal, ob ihr eine skalierbare Sales-Engine aufbauen oder eure Customer Success-Strategien perfektionieren wollt, der Artist Circuit liefert euch Lösungen. Hier holt sich euer Team praxisnahe Insights, trifft Branchenexperten und kehrt motiviert zurück, um eure Wachstumsziele zu knacken. Warum nicht euer Team schicken und es mit frischen Ideen und neuer Energie zurückkommen lassen? Mehr Infos findet ihr auf www.artist-circus.com. Das ist Artist mit 2 R. Wisst ihr ja natürlich. Seid dabei, so wie auch schon die Teams von Personio, HubSpot, Pleo, Orderbird, Salesforce und viele mehr. Euer Team wird es euch danken. Ich wünsche euch eine Raketenwoche.